wie Begegnung gelingen kann, darüber haben wir letzte Woche schon nachgedacht. Das geht heute noch mal ein bisschen weiter. Und ja, ich fange mal so ein bisschen an, damit wir überhaupt erst mal reinkommen. Einige waren ja auch nicht dabei, von daher keine Angst, ihr kriegt eine Einleitung und dann kriegt ihr den Anschluss. Meet and Greet. Wir treffen uns, um einander auch zu begrüßen, schon vor dem Gottesdienst und beginnen so diese Zeit mit einem Kaffee, einem kleinen Snack. Ich habe das letzte Woche schon als so wohltuend erlebt, dass wir uns vor dem Gottesdienstprogramm zunächst mal begegnen konnten. Heute war es zumindest für mich, ich habe schon gehört, nicht für alle, aber okay, war es zumindest für mich auch wieder so. Ich finde das ganz toll. Irgendjemand von euch hat es nämlich so formuliert, wir starten dadurch ganz anders in das Gottesdienstprogramm. Wir starten schon als Gemeinschaft. Wir haben schon connected. Ne? Und jetzt sind wir hier und erleben auch diese Zeit hier miteinander nochmal anders als Gemeinschaft. Möglich wird das ja erst dadurch, dass liebe Menschen diese Atmosphäre vorbereiten. Wir haben das Thekenteam, das Snacks-Team, das Willkommensteam. Und ich habe schon letzte Woche davon gesprochen, es gibt noch ein viertes Team, das zum Meet and Greet-Konzept gehört. Und das ist das sogenannte Begegnungsteam. Und das Besondere an diesem Begegnungsteam ist, dass wir alle automatisch dazugehören. Also du musst dich nicht melden, um da drin zu sein, du bist es. Einfach dadurch, dass du hier bist, einfach dadurch, dass du auch hier zu dieser Gemeinde gehörst. Denn wir haben festgestellt, Gemeinschaft entsteht ja nicht von selber. Wir alle müssen etwas dazu beitragen. Und wir haben am letzten Sonntag in der Predigt damit begonnen, uns alle als Begegnungsteam sozusagen mal so eine Schulung zu verordnen. Wie begegnen wir denn einander? Und das ist der Titel, wie Begegnung miteinander gelingen kann. Wir beschäftigen uns dafür mit zwei Versen aus dem Jakobusbrief und wir haben festgestellt, Jakobus nennt hier drei ganz einfache Regeln dafür, wie man in der Begegnung miteinander umgehen sollte. Ich lese es uns noch einmal vor aus Jakobus 1, die Verse 19 und 20. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Und erst recht, ehe er zornig wird, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Letzte Woche hatten wir uns mit diesem einen Punkt beschäftigt. Jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Kurz zur Wiederholung. Achte mal drauf, wie viel Redeanteile du in einer Begegnung hast. Egal jetzt, ob im Zweiergespräch oder in einer Gruppe, achte mal drauf, ob andere dir Signale geben, dass mal gut ist, dass andere auch mal was sagen sollten. Und wenn du das feststellst, drei ganz einfache Tipps. Erstens, sei einfach mal ruhig. Mach einfach mal Mund zu. Du musst nicht jetzt langsam erstmal zum Schluss kommen, sondern in dem Satz, in dem du gerade bist, mach einfach mal Mund zu. Zweitens, wenn der andere gerade redet, zwinge dich dazu, ihn nicht zu unterbrechen, auch wenn deine Geschichte noch so toll ist, die du jetzt anbringen könntest. Und drittens, frage dich, warum rede ich eigentlich so viel? Das geht dann etwas tiefer, da geht es dann darum, wirklich ehrlich zu werden mit sich selber. Da gehen wir jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Das ist einfach nur so der Einstieg, die Zusammenfassung, dass wir noch wieder drin sind von letzter Woche. Und jetzt gehen wir weiter und schauen uns den zweiten Punkt an, den Jakobus uns nennt. Das ist im Text der erste. Jeder sei nämlich auch schnell bereit zu hören. Und der Gedanke dahinter steht, ist der, sei eifrig darin zuzuhören. Versuche im Zuhören von jemand anders immer besser zu werden. Mach dir einen Sport draus. Wie kann ich das lernen? Nochmal besser beim anderen zu sein. Wirklich den anderen. Also hören, was dahinter ist, was er sagt, was er meint mit dem, was er sagt. Und das wisst ihr, das ist so ein wichtiger Punkt, denn wirkliches Zuhören, das ist ein Akt der Demut und ein Akt der Liebe. Derjenige, der zuhört, der sagt damit, ich stelle mich, meine Bedürfnisse, meine Fragen, meine Dinge, die mich beschäftigen, jetzt einmal zurück. Du bist dran. Ich will für dich da sein, ich öffne mich. Das ist deine Zeit. Wir sollten es mal neu wahrnehmen. Die meisten Leute suchen nicht nach jemandem, der viel und beeindruckend reden kann. Die meisten Leute suchen nach jemandem, der ihnen zuhört. Und wenn du das tust, wenn du jemandem mal wirklich zuhörst, dann machst du ihm damit eins der größten Geschenke, die ein Mensch überhaupt nur bekommen kann. Denn das ist eine der stärksten Erfahrungen, die ich als Mensch machen kann, wenn jemand interessiert ist an mir. Wenn jemand mich und meine Geschichte, mein Anliegen jetzt wirklich hören will. Du hast so viel zu geben, wenn du zuhören kannst. Das ist ein Riesending, unterschätzt das nicht. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft kann man viele Bücher kaufen und Seminare besuchen, die einem beibringen, wie man guter Redner wird, wie man andere überzeugt, wie man sein Anliegen gut verkauft, vielleicht sogar Leute manipuliert, so dass sie dann irgendwie das tun, was ich will. Aber wo findet man denn mal ein Buch, das einem wirklich beibringt, wie man ein guter Zuhörer wird? Und deswegen möchte ich uns hier noch zwei Tipps geben, wie man ein guter Zuhörer wird und was einen guten Zuhörer auszeichnet. Es ist ganz einfach dies. Das erste, gute Zuhörer schauen den Menschen an, den sie zuhören. Habt ihr schon mal eine Unterhaltung mit jemandem geführt, der immer woanders hinguckt? So, der redet mit euch, aber du merkst, dass der ist nicht bei euch. Der ist nicht bei dir. Der andere ist mit seinen Blicken dauernd woanders. Er schaut, es kommt einem fast vor, der guckt irgendwie, ob er noch einen wichtigeren Menschen findet als dich. Ne? Mit dem er seine Zeit verbringen könnte. So, du hast immer das Empfinden, hier. Es scheint ihm fast unangenehm zu sein, seine wertvolle Zeit mit dir jetzt hier verschwenden zu müssen. So, er guckt immer, ne? Was gibt es sonst noch? Was ist in der Alternative? Gute Zuhörer schauen den anderen an, wenn sie zuhören. Und wisst ihr, Jesus selbst hat diesen Punkt ja sehr, sehr ernst genommen. Wir lesen in Johannes 9, habe ich uns vorhin schon vorgelesen, wie er diesem blindgeborenen Menschen begegnet. Und das heißt, gleich zu Anfang des Kapitels, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Dieses ganze Kapitel dreht sich hier ums Sehen und eben auch darum, dass Jesus Menschen sehen konnte. Jesus sieht diesen Blinden, von dem sonst kaum jemand Notiz genommen hat, und er heilt diesen Menschen. Und dann kommt dieser Mann von seinem Bettenlager zurück in die Stadt, in die er aufgewachsen ist, und er war von Geburt an blind. Das heißt, der hat da 30, 40 Jahre lang gelebt. Und jetzt achtet mal drauf, was hier im Vers 8 gesagt wird. Seine Nachbarn und die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert: Ist das nicht der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, der ist es. Unmöglich, riefen die anderen, der sieht dir nur ähnlich. Denk mal drüber nach, was da passiert. Dieser Mann ist in dieser Straße aufgewachsen. Der hat mit seinen Nachbarn 30, 40 Jahre Tür an Tür gelebt. Und sie haben ihn so wenig wahrgenommen, dass sie noch nicht mal sagen können, ob er es ist oder nicht. Sie haben ihn nie wirklich angeschaut. Sie haben nie wirklich Notiz von ihm genommen. Von Jesus aber heißt es an dieser Stelle, er kam und er sah diesen Menschen. Jesus hat Menschen wahrgenommen. Und zwar auch und gerade die nach der Meinung anderer offensichtlich so nebensächlich waren. Ne, Bettler gab es wie Sand am Meer. Von dem hat man sowieso nichts zu erwarten. Die für andere Leute so nebensächlich waren, dass sie hinterher nicht mehr sagen konnten, ob es er ist oder nicht. Ich frage dich mal direkt so: Wie sieht es bei dir aus mit deinem Umgang mit Menschen? Wann hast du zum letzten Mal einen Menschen wirklich angeschaut? Dann hast du zum letzten Mal im Gesicht von deinem Freund, vom Ehepartner, von deinem Kind, deinem Sohn, deiner Tochter gesehen, was ihm wirklich Freude macht, was sie bewegt, was in ihr vorgeht in diesem Moment. Wann hast du das letzte Mal ihn selber gesehen, sie selber gesehen? Oder stehst du auch in der Gefahr, Menschen dauernd zu übersehen? Immer sind Dinge wichtiger, immer gibt es was anderes, was dein Augenmerk fesselt. Allen voran der Handybildschirm, ne? Der gerade wieder wimmelt. Und so diesen wertvollen Augenkontakt zwischen dir und mir in diesem Moment mal wieder unterbricht. Hast du eventuell sogar so eine innere Liste? eine innere Liste von Menschen, wo du empfindest, mit dem zu reden ist gut, mit dem zu reden ist besser. Mit der zu reden, das wäre cool, wenn ich heute irgendwie an die rankommen könnte. Wenn du solche Gedanken hast, dann frag dich mal, was sind das für Leute, für die du andere stehen lässt? Warum willst du unbedingt ihre Gunst? Warum sind sie dir so wichtig? Und umgekehrt, was sind die Leute, durch die du quasi hindurchschaust? Wonach beurteilst du sie? Warum sind sie dir nicht so wichtig? Und noch eine Frage dazu, weißt du eigentlich, wie weh du damit jemandem tun kannst? Ich muss euch das mal von mir gestehen. Ich habe das mal erlebt als Mitarbeiter auf einer Jugendfreizeit. Da war eine Clique, also wir hatten damals so Jugendfreizeiten und dann kamen natürlich aus den Jugendgruppen auch oft mehrere Leute aus den Gemeinden. Und da aus einer Gemeinde kam so eine Clique, die waren sich in dieser großen Gruppe, die waren sich da selbst genug. Die brauchten keinen. Und das waren so ein paar, waren auch ein paar coole. Und die ließen die anderen richtig auflaufen und ließen die anderen stehen. Und zwar nicht nur die anderen Teilnehmer, sondern auch mich als Mitarbeiter. wenn du denen begegnet bist, die haben immer an dir vorbeigeschaut. Da gab es keinen Augenkontakt. Wenn du ihnen eine Frage gestellt hast, konnte gut vorkommen, dass du noch nicht mal eine Antwort gekriegt hast. Also ihr müsst jetzt keine Sammlung für mich machen, dass das irgendwie psychologisch aufgearbeitet wird. Ich bin drüber hinweg. Aber interessant ist ja doch, mir ist es wieder eingefallen bei der Predigtvorbereitung. Das bleibt einem, wenn dich einer ignoriert. Das bleibt einem. Jesus hat Menschen angeschaut und er sah Menschen, die andere einfach übersahen. Zweite Sache. Gute Zuhörer stellen Fragen. Und wisst ihr, auch das ist ein erstaunlicher Zug an Jesus. Wenn man mal sein Leben daraufhin untersucht, dann wird einem auffallen, dass er ganz oft so Begegnungen schafft oder Begegnungen vertieft, indem er seinem Gegenüber eine Frage stellt. Was willst du, dass ich tun soll, fragt er einmal. Was sagen die Leute, wer ich bin, fragt er seine Jünger. Was sagt das Gesetz, fragt er jemand anders. Worüber streitet ihr? Fragte eine Gruppe von Leuten. Wo ist dein Mann? Fragte eine Frau. Warum nennst du mich gut? Nennt er jemand anders? Fragte jemand anders. Und das sind nur einige wenige der Fragen, die Jesus in seinen Gesprächen mit Menschen gestellt hat. Und das ist doch erstaunlich. Wisst ihr, hier steht ja immerhin Jesus. Also der weiseste Mensch, der je über diese Welt gegangen ist. Er wusste mehr als jeder andere. Also wenn ich nur einen Bruchteil der Weisheit hätte, die er hatte, dann würde ich doch, wo ich gehe und stehe, immer selber reden wollen. Und die Leute sollen Anteil haben an meiner großen Weisheit und von all dem, was ich so zu verteilen habe und was ich den Leuten so zu erzählen habe. Und Jesus hatte diese unglaubliche Weisheit und er lebte mit Menschen in Beziehung, aber er musste nicht dauernd reden. Sondern er sieht sein Gegenüber und er stellt ihm Fragen und dann konnte er warten und dann konnte er zuhören und dann war er interessiert daran, was sein Gegenüber jetzt antworten würde. Wisst ihr, das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum Jesus auf Menschen wie ein Magnet gewirkt hat. Warum er Leute angezogen hat. Wenn du Jesus gegenübergestanden hast und mit ihm geredet hast, dann hat er dich angeschaut, dann hat er dich wahrgenommen, wie nie ein Mensch vorher dich wahrgenommen hat. Und dann hat er dir eine Frage gestellt und dann hat er darauf gewartet. Was du jetzt dazu meinst, was in dir jetzt dazu vorgeht, und er war ganz Ohr. Nur für dich. Und wisst ihr auch, das ist doch eine ganz einfache Lektion. Das ist doch nichts, oh ja, Moment, da muss ich erstmal studieren gehen. Nein, das können wir alle. Das kannst du einfach so in deinem Verhalten trainieren und ändern. Wir können uns doch auch Fragen überlegen, die wir anderen Menschen stellen können. Tiefe Fragen, wenn wir Leute gut kennen. Einfache Fragen für Meet and Greet. Wenn die Situation jetzt vielleicht nicht so ist, dass du sagst, oh ja, hier kommen wir jetzt ganz, ganz tief ins Gespräch, sondern einfach zur Begrüßung. Wie geht's dir auf deiner Arbeit? Sag mal, was sind eigentlich deine Hobbys? Wir haben gar noch nicht so miteinander geredet. Was machst du eigentlich gerne so in deiner Freizeit? Was macht dir so richtig Spaß? Was beschäftigt dich zurzeit am meisten? Was liegt bei dir oben auf? Wie geht es dir in deinem Herzen? Muss man abwägen von Situation zu Situation. Manchmal ist das eine dran, manchmal das andere. Stelle den Menschen in deiner Umgebung Fragen und dann kommt es ja erst. Wenn du die Frage gestellt hast, ist es noch nicht vorbei. Dann höre zu, dann sei beim anderen. Dann erwarte seine Antwort und versuch herauszuhören, was er meint. Wie sehr könnte allein dieser Punkt unsere Begegnungen miteinander und unsere Beziehungen untereinander verändern? Der dritte Punkt, den Jakobus uns nennt, die dritte fundamentale Weisheit für gelingende Beziehungen und Begegnungen. Wir hatten ja also erstens, lasst dir Zeit, bevor du redest. Jetzt kommt noch drittens, lasst euch erst recht Zeit, ehe ihr zornig werdet. Und diese drei Dinge gehören ja zusammen. Ja, wenn wir nochmal den Bibeltext durchgehen, ein jeder sei schnell bereit oder eifrig dabei zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Und wenn wir diese ersten beiden beherzigen, dann wird das dritte sich wie von selbst ergeben. Das kommt dann. Jeder lasse sich erst recht Zeit, ehe er zornig wird. Überleg mal. Wenn du es dir zur Angewohnheit machst, deinem Gegenüber wirklich zuzuhören und wenn du es dir zur Angewohnheit machst, wirklich nachzudenken, bevor du redest, wenn du also, wie Luther es hier schon übersetzt, schnell zum Hören bist, langsam zum Reden, dann wird es sich wie von selbst ergeben, dass du nur langsam zornig wirst. Und dann gibt Jakobus die Begründung dafür, warum das so wichtig ist. Er sagt in Vers 20, denn der Zorn des Menschen, der bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Das kannst du dir mal abschminken. So Dinge, die du einfach mal raushaust, so das in Begegnungen. Das bewirkt nicht das, was vor Gott recht ist. Eine Einschränkung. Eines muss klar sein. Das heißt nicht, dass wir niemals zornig werden dürfen. Denn es gibt schlimme Dinge auf dieser Welt, über die man zornig werden darf und zornig werden muss. Sonst stimmt auch wieder was nicht mit dir. Oder mit mir. wenn ich Sachen völlig kalt lassen, so Ungerechtigkeiten oder sowas, das kann auch nicht sein. Das meine ich damit nicht. Da sollen wir natürlich unsere Stimme erheben und auch gerade unsere Stimme als Menschen, die mit Jesus leben, dass wir an dieser Stelle was sagen, dass wir auch bei bestimmten Punkten mal dazwischen hauen und da darf ruhig Emotion dabei sein. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine nicht so ein weichgespültes, immer alles richtig, immer alles gut. Seid langsam zum Zorn. Das meinen Sie? Das meint Jakobus hier, denn in den allermeisten Fällen richtet unkontrollierter Zorn nur gewaltigen Schaden an. Gerade in Begegnungen, gerade in Beziehungen. Und ich bin sicher, wir alle wissen ganz genau, was er meint. Denk nur drüber nach. Wie du das letzte Mal reagiert hast, dass deine Nerven blank lagen. Irgendeine Begebenheit kommt einem doch, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Ich erzähle euch mal eine von mir. Das ist für euch unverfänglicher. Ich habe gerade an mir vor einer Weile diese Erfahrung machen müssen. Es ging darum, um einen meiner Klienten. Ich arbeite ja, neben dem, dass ich hier als Pastor zu einer gewissen Prozentzahl angestellt bin, arbeite ich ja für 10 Stunden auch im Suchthilfezentrum der Diakonie. Und zwar als Alltagsbegleiter im ambulant betreuten Wohnen. Das wissen einige, andere wissen es vielleicht heute zum ersten Mal. Also ich gehe dann tatsächlich auch in die Wohnung rein und helfe Leuten, die irgendwie mit ihrem Leben oder gerade ihren Terminen, ihren Behördengängen, ihren Arztbesuchen nicht klarkommen, dass es irgendwie funktioniert, dass wir es irgendwie in die Reihe kriegen und sie dann auch die Hilfe kriegen, die sie brauchen. Und es ging jetzt auch in diesem Beispiel, was ich euch erzählen will, um so einen Arztbesuch von einem Klienten während der Corona-Zeit. Und ich muss euch sagen, ich hatte für diesen Morgen mit ihm alles minutiös vorbereitet. Also der kommt ohnehin schlecht aus dem Bett, aber okay, das habe ich mit ihm abgesprochen. Ich rufe mal vorher einmal an und dann bist du schon mal wach und dann klingel ich nachher, dann kannst du die Tür aufmachen und so weiter. Ich hatte mit ihm und mit der Praxis den Termin abgesprochen. Ich hatte einen eigenen Termin noch verschoben an diesem Morgen. Ich hatte mit der Arztpraxis abgesprochen, dass sie für meinen Klienten einen extra Bereich freihalten, wo er warten kann, denn der flippt aus, wenn er länger als 5 Minuten mit 3 oder 4 Leuten in einem Raum ist. So angstbesetzt. Der kann nicht so unter Menschen. Das ist vielen von uns fremd, aber das gibt's. Das, der braucht so einen extra Bereich. Habe ich alles mit der Arztpraxis abgesprochen? Ich hatte an dem Morgen meinen Corona-Test gemacht. Ich hatte für ihn einen Test gemacht, um ihn zu testen. Alles war fertig. Als ich bei ihm reinkomme, sagt er, wir können nicht fahren, ich schaffe das heute nicht. Ja, das kannte ich schon. Ne, das ist immer so bei ihm. Also, ich habe ja Pufferzeit eingeplant und machte mich daran, ihn umzustimmen. Und wie gut wäre das? Und wie lange müssen wir wieder auf einen neuen Termin warten? Und geredet und du und ich und wir beide und wir schaffen das doch und so. Nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, das wird nichts. Der zieht das durch. Der lässt mich stehen. Mitsamt meiner tollen Vorbereitung. Ey, ich war so wütend. Ich bin rausgerannt und habe seine schwere Wohnungstür mit aller Kraft zugepfeffert. Das war ein Knall in diesem Treppenhaus. Ich war froh, dass die Zarge noch hinterher noch drin war. Ja, ehrlich. Und deswegen muss ich sagen, es bedurfte der besonnenen Vermittlung eines meiner Kollegen, der erstmal den Klienten beruhigte, der völlig aufgelöst war, weil ich mich so unprofessionell verhalten habe. Der dachte so, beim Thomas habe ich verschissen, ne? Da muss ich nie wieder auftauchen, das klappt doch sowieso nicht. Den musste er erstmal beruhigen und dann musste er mich beruhigen. Ne? Mir ging der Puls ja auch noch, ne? Was der da mit mir gemacht hat. Und er hat das gemacht, indem er mir erklärt hat, Thomas, der hat die Wahrheit gesagt. Der konnte das nicht in dem Moment. Der hat das nicht gemacht, um dich zu ärgern. Und alles, was du da vorbereitet hast, in Ehren, aber es ist ein Mensch, der Hilfe braucht. Und an dieser Stelle war es einfach so, dass es nicht ging. In diesem Moment wusste ich genau, was Jakobus meint, wenn er sagt, der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Wir alle kennen doch solche Situationen, oder? Jemand anders hat uns provoziert und erst hatten wir uns noch im Griff und eine Weile lang ging das alles noch und irgendwann wird es uns zu viel und wir haben unserem Ärger endlich Luft gemacht. Nur hinterher war es ja nicht besser. Es war ja schlimmer, die Beziehung hat ja gelitten in dieser Stelle. Nur 2 Kapitel weiter spricht Jakobus in seinem Brief davon, was die Zunge für eine Macht hat. Und es ist wirklich so, die Zunge ist ja eine regelrechte Waffe des Geistes. Und wir können mit unserer Zunge beim anderen mindestens genauso viel Unheil anrichten, wie wir es äußerlich tun können. Und es fühlt sich dann manchmal sogar erstmal gut an. Ja, man macht seinem Ärger Luft. Aber wie oft verwunden wir dabei den Nächsten, den anderen? Und wir sagen manchmal Dinge, die wir noch lange bereuen. Kennt ihr das auch? Das fällt euch abends ein oder nachts noch viel schlimmer. Oh, was hast denn da gesagt, ey? Hättest dich nicht im Griff haben können. Und manche Beziehungen haben wirklich schweren Schaden erlitten, gerade deswegen, weil man Dinge hinterher auch nicht mehr in Ordnung gebracht hat, weil man nicht diesen Mut hatte, nicht diese Traute hatte, auf den anderen zuzugehen und um Vergebung und um Verzeihung zu bitten. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du weißt genau, dass dein Zorn Wunden geschlagen hat, die den anderen noch schmerzen. Und das ist vielleicht auch schon alles eine Weile her und du hast dir gesagt, ja, ach, da wächst Gras drüber. Ein bisschen vielleicht, aber so richtig nicht, es ist nichts gewachsen. Da hängt was seitdem. Es hängt was drunter in der Beziehung. Und du spürst es und du merkst es und du weißt es. Vielleicht ist mal der Zeitpunkt gekommen, dass du zu jemand anders hingehen solltest und sagen solltest, hör mal, ich hab bei uns im Gottesdienst letztens was begriffen. Kommt man nicht oft vor, ne? Ab und zu döse ich mal ein. Aber diesmal, da habe ich echt was begriffen. Und ich würde mit dir gerne nochmal über diese eine Situation sprechen. Das war so blöd damals, was ich gesagt habe. Und ich habe Dinge getan, gesagt, die mir heute leid tun. Aber ich kann dir nicht zurücknehmen. Ich kann dich nur um Vergebung bitten. Und ich möchte dir wieder in die Augen schauen können. Vielleicht aber bist du auch über deinem Zorn einfach nur kalt geworden. Es berührt dich gar nicht mehr. du bist damals auch gar nicht groß ausgeflippt, du hast gar nicht viel gesagt. Du hast einfach diesen Menschen gemieden. Und es ist eine Distanz entstanden. Das ist die oftmals viel zerstörerische Form des Zorns. Ich möchte dir nur einfach sagen, wenn du nicht an dieser Stelle das einmal siehst, einmal einsiehst und das zum Anlass nimmst, hier zu dem anderen hinzugehen und zu sagen, hör mal, es gibt etwas in meinem Herzen, vielleicht ahnst du noch nicht mal was davon. Aber das es lässt mich nicht in Ruhe. Und ich möchte es dir einfach sagen, auch wenn ich vielleicht noch nicht alles überwunden habe an dieser Stelle, aber ich möchte nicht, dass unsere Beziehung zerbricht daran. Ich möchte dir wieder in die Augen schauen können. Denn das ist mir letztlich wichtiger als mein Stolz. Wenn du das tust, wirst du einen Menschen gewinnen. Und wenn du danach lebst und diese Dinge beherzigt, die Jakobus dir sagt, ich bin sicher, es wird viel Frieden einziehen können in deinem Herzen. Und du wirst am Ende deines Lebens mehr Beziehungen haben, als du überhaupt pflegen kannst. Lass dir Zeit, ehe du redest. Sei eifrig darin, dem anderen zuzuhören. Lass dir erst recht Zeit, wenn du zornig wirst und wo es was zu klären gibt.